Heute wollen wir mal so bei ganz grundsätzlichen Themen angehen, nämlich Chemotherapie und Immuntherapie. Das sind ja beides Therapien, die sehr viel eingesetzt werden heutzutage. Und man fragt sich ja oftmals, ja, sollte ich eher das machen, sollte ich eher das machen, ja und warum? Lieber Herr Professor Kopp, wir haben ja schon einige Filme zusammen gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Sie sind Chefarzt der Onkologie und Hämatologie des Robert-Bosch-Krankenhauses. Und diese verzwackte Frage würde ich Ihnen gerne stellen, beziehungsweise erstmal starten mit Chemotherapie. Wie funktioniert die überhaupt?
Ja, vielen Dank, Frau Strube, für die Frage, die ich mir natürlich viel gestellt bekomme. Die meisten Patienten fragen es tatsächlich auch in der Art und Weise, kann man nicht auch eine Immuntherapie machen? Muss es unbedingt eine Chemotherapie sein? Das ist so das, was viele bewegt, die so ein bisschen gelesen haben, die vielleicht schon Informationen haben, welche Krankheit vorliegt und die wissen, dass es Chemotherapie und Immuntherapie als Behandlungsmöglichkeit gibt. Mhm. Und letzteres hört sich irgendwie für die meisten heutigen Menschen besser an.
Ja.
Ich erkläre dann immer, entschuldigen Sie mir den kleinen Exkurs, aber der Begriff Chemotherapie ist uralt. Den hat Paul Ehrlich vor über 100 Jahren erfunden. Zu einer Zeit, als er so als Pionier in der Biochemie quasi entdeckt hat, dass viele Grundlagen des Lebens und Lebensvorgänge eigentlich auf chemischen Prinzipien beruhen und hat dann eigentlich postuliert, also vorausgesetzt, wir werden in Zukunft mit Chemie Krankheiten behandeln. Heute ist Chemie irgendwie negativ konnotiert und die Leute denken, das ist irgendwie im Labor gemacht, das hat nichts mit Natur zu tun. Aber auch das stimmt nicht. Wenn wir anschauen, was wir heute noch an Chemotherapeutika benutzen, das sind Substanzen, die wir seit Jahrzehnten in der Regel in der Anwendung haben, dann stammen die zu über der Hälfte aus der Natur. Also zum Beispiel die Substanzgruppe der Taxane, die stammen aus der Eibe. Manchmal, wenn ich Patienten habe, die so ein bisschen...
Das ist ein Baum, ne?
Genau. Ein Baum, der die roten kleinen Früchte hat, wo man sagt, die Kinder sollen sie nicht essen. Aus gutem Grund. Ja. Sieht aber aus wie ein Nadelbaum. Also die Taxane zum Beispiel, die verhindern, dass eine sich teilende Zelle den sogenannten Spindelapparat ausbildet, den sie braucht, um die beiden neu entstehenden Zellkerne auseinander zu dividieren und sich zu teilen.
Also ganz generell mal gesagt, dass eben die Zellteilung gestört wird.
Das ist also die Zellteilung gestört, das kann man ganz allgemein sagen, aber also die Endstrecke, warum eine Zelle dran zugrunde geht, die liegt im sogenannten programmierten Zelltod verborgen. Also eine Zelle, die ganz viele Schäden auf sich zieht, die sagt irgendwann mal, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen, jetzt ist besser, die Zelle geht zugrunde.
Jetzt hatten Sie ja gerade erklärt, dass Zellen, die irgendwie defekt sind, ja oftmals sich dann auch, selbst zerstören. Ja? Und dann ist die Frage, wie geht denn das jetzt zusammen mit der Chemotherapie?
Die Chemotherapie sorgt im Grunde dafür, dass das, was in Tumorzellen schon und in jeder Körperzelle angelegt ist, nämlich eigentlich, wenn zu viel Schaden, zu viel Chaos in der Zelle entsteht, dann zugrunde zu gehen. Das haben Tumorzellen auf der einen Seite ein Stück weit verlernt, auf der anderen Seite sind sie eben durch diese Zytostatika, diese Chemotherapeutika, leichter als eine normale Zelle in den Zelltod zu zwingen. Das ist der Grund, weshalb Chemotherapie funktioniert.
Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz das Wort zu Zytostatika. Was bedeutet
Zytostatika
das?
Bedeutet, im Grunde ist ein Synonym für Chemotherapeutika. Ja, also das ist die Substanzklasse aller Medikamente, klassische Chemotherapeutika, die wir einsetzen, um Krebszellen zu behandeln oder Krebs zu behandeln. Genau. Also ein Überbegriff dafür.
Und, das heißt so viel wie Zellenstopper oder irgendwie?
Zellenstopper wörtlich,
ja. Ja, tatsächlich,
genau.
Ne?
Oder Stillstehenlasser.
Okay. Sowas, ja.
Und diese Zytostatika oder Chemotherapeutika, die sind, wie aus dem, was wir besprochen haben, schon hervorgeht, eben nie ganz 100% selektiv. Also sie sind nie ganz zielgenau. Aber sie sind auch nicht so zielungenau, wie man denken könnte. Natürlich, jedes sich teilende Zelle ist ein bisschen empfindlich drauf. Also insbesondere in den Organen, in denen viel Zellteilung stattfindet, im Knochenmark zum Beispiel, wo Blutbildung stattfindet, wird man unter Chemotherapeutika, es kommt ein bisschen drauf an, welches Kombination verwendet wird, welches Chemotherapeutikum verwendet wird, da wird man sehen, die weißen Blutkörperchen beispielsweise, deren Menge wird kurz nach der Therapie ein bisschen abnehmen und dann erholen die sich wieder. Die Tumorzellen gehen, wenn man einen chemosensitiven, empfindlichen Tumor vor sich hat, nach jedem Zyklus um eine Logarithmusstufe runter. Also sind noch 10%, noch 1%, noch 0,1%. ganz gut sichtbar und gut studierbar ist es bei Leukämien, wenn man die Tumorzellen ja so leicht in der Blutentnahme nachschauen kann.
Ja, ja, ja,
da lässt sich das besonders eindrucksvoll nachweisen. Und die normalen Zellen, die erholen sich nach jedem Zyklus. Und das ist auch der Grund, weshalb wir Chemotherapie in Zyklen verabreichen. Die normalen Zellen haben ein Regenerationspotenzial, die können sich erholen. Und die Tumorzellen, die schaffen das nicht, die gehen mit jedem Zyklus einfach weiter runter und zugrunde.
Jetzt ist es ja so, dass man nicht für jegliche Krebsart Chemotherapie einsetzt. Ne? Für welche Arten von Krebs ist denn jetzt Chemotherapie besonders geeignet?
Also ich glaube, man kann es heutzutage gar nicht in einer Liste abarbeiten. Prinzipiell würde ich so versuchen, so eine Einteilung zu machen. Es gibt menschliche Tumorarten, die sind ganz besonders chemoempfindlich. Und natürlich sind das die Erfolgsgeschichten der Hämatologie und Onkologie der letzten Jahrzehnte.
Ja.
Ganz oben bei den soliden Tumoren sind zum Beispiel Keimzelltumoren, also Hodentumoren.
Ach, okay.
Bei Männern. Die sind seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, als Cisplatin erfunden wurde, also ein ganz besonderes Zytostatikum, Chemotherapeutikum, sind die heilbar. Und zwar egal in welchem Stadium, auch im metastasierten Stadium. Deswegen muss sich jede neue Therapie, müsste sich erstmal mit dem alten Standard messen.
Ja.
Und der ist so hervorragend wirksam,
dass
da neue Therapieprinzipien ganz schwer reinkommen. Also das sind so, würde ich mal sagen, die Gruppe an Krankheiten, die wir gut behandeln können oder wo wir seit vielen Jahrzehnten einfach tatsächlich erfolgreich behandeln.
Haben Sie noch weitere Beispiele, die positiv?
Im hämatologischen Bereich wären das ganz klassisch das Hodgkin-Lymphom. Also ganz hohe, stadienübergreifend über 90% Heilungen. Und im soliden Tumorbereich ist es im metastasierten Stadium leider nirgends ganz so optimal wie bei den Keimzelltumoren. Aber es gibt eben auch im fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium viele Krankheiten, die wir mit Chemo behandeln können im Sinne von, wir können so behandeln, dass die Patienten weniger von der Krankheit spüren, dass sie sich wieder erholen, dass da wieder zum Beispiel Appetit und Gewichtszunahme kommt und dass die Lebensqualität steigt. Und bei all den Krankheiten, wo das erwiesenermaßen gut funktioniert, werden natürlich Chemotherapeutika nach wie vor eine Rolle spielen. Es gibt andere Beispiele, vielleicht ein Beispiel noch, die chronische lymphatische Leukämie, also eine Leukämieerkrankung älterer Menschen typischerweise. Da ist mittlerweile die Chemo aus der Therapie fast verdrängt, weil es so viele neue Entwicklungen gibt, die die Chemo ersetzt haben.
Ja.
Aber das ist eben immer auch eine Zeitdauer, die man benötigt, um zu zeigen, also in Studien, dass das wirklich gelingen kann und dass man nicht vielleicht sogar eine Prognose verschlechtert. Also deswegen würde ich immer sagen, insgesamt sind die Chemotherapeutika aus der Onkologie sicher nicht wegzudenken.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es Krankheiten, die haben noch nie auf Chemo angesprochen. Also Beispiel das Nierenzellkarzinom, also primäre Nierentumoren. Da gab es auch in der reinen Chemo-Ära eigentlich keinen Grund, mit Chemo zu behandeln, weil es einfach nicht funktioniert.
Diese Krankheit, hat man das verstanden, warum das nicht funktioniert?
Spricht nicht drauf an. Das hat sicherlich, zum Teil versteht man das, wie das, also sozusagen, was die molekulare Basis dabei ist. Also das Nierenzellkarzinom wäre so ein Beispiel für eine Krankheit, da hat Chemo noch nie eine Rolle gespielt und wird in Zukunft auch keine Rolle spielen.
Ja, ja.
Und dann gibt es aber auch viele Krankheiten, unter anderem auch das Lungenkarzinom, wo wir tatsächlich beides einsetzen, Chemotherapie und Immuntherapie, und sehen, die beiden Prinzipien, die wirken nicht gegeneinander, so im Gegenteil, die wirken auch nicht additiv, also A plus B gibt AB, sondern die multiplizieren sich in der Wirksamkeit, also die wirken synergistisch. Und diesen Effekt nutzen wir beim Lungenkarzinom.
Ah ja, sehr schön. Also wenn wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen in die Chemotherapie, da ist ja auch so die Frage, wie kriegt man das denn als Patient? Wie wird das denn verabreicht? Im Allgemeinen, glaube ich, als Infusion, oder? Oder gibt es auch anders? Oder?
Ja, also prinzipiell gibt es Chemotherapeutika, die müssen in die Vene, weil sie zum Beispiel als Tablette gar nicht aufgenommen würden vom Magen-Darm-Trakt.
Ja.
Andere sind absolut als Tablette verabreichbar, also funktioniert wunderbar. Andere kann man unter die Haut spritzen. Also es gibt wirklich alle Verabreichungsweisen von Pharmaka, die auch für Chemotherapie gelten. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, an der Stelle, Chemotherapie ist eben nicht gleich Chemotherapie. Es ist das ist einfach ein Überbegriff für eine Gruppe von Arzneimitteln mit ganz eigenem Wirkspektrum, also auch Wirkmechanismus und auch unterschiedlicher Verabreichungsweise. Also wie gesagt, prinzipiell gibt es jede Art von Verabreichungsweise. Am häufigsten ist sicherlich, wenn ich so quantitativ schaue, die intravenöse, also die infusionale Verabreichung.
Jetzt hatten Sie ja gerade vorhin das Wort Zyklen verwendet. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mal erklären müssen, was das überhaupt bedeutet, wie das funktioniert.
Also Chemotherapie wird in Zyklen verabreicht, also wiederkehrend. Und da sind Patienten mit dem Klinikjargon oft tatsächlich, auch in meiner Erfahrung, erstmal verwirrt. Mhm. Wenn wir Zyklus sagen, meinen wir immer eine Zeitdauer bis zur Wiederholung einer Therapie. Ja. Ganz häufig ist zum Beispiel, das sind 3 Wochen Zyklen. Onkologen denken meistens in 21 Tagen, manchmal aber auch in 14-täglichen Abständen. Mhm. Und prinzipiell kann man sich immer merken, die Zahl der Therapietage ist immer die geringere Zahl, also die kleine Zahl. Mhm. Ganz häufig beim Lungenkarzinom wird am Tag 1 behandelt mit Chemotherapie und Immuntherapie oder eins von beidem oder beides zusammen. Ja. Und dann sind 20 Tage Pause. Mhm. Also das wäre so ein typischer 21-Tage-Zyklus. Und die 20 Tage Pause, die braucht der Organismus, um sich wieder zu erholen.
Ja.
Und die Tumorzellen, wie gesagt, die haben diese Fähigkeit zur Erholung nicht so wie die normalen Zellen und können deshalb am 21. Tag, wenn es dann wieder von vorne losgeht, nochmal weiter dezimiert werden. Mhm. Also das ist der Hintergrund.
Mhm. Und wie viele Zyklen sind dann so typisch, sage ich jetzt mal?
Also wenn wir jetzt beim schon über das Lungenkarzinom sprechen, ist es typischerweise so, dass wir mit bis zu 4 bis maximal 6 Zyklen einer sogenannten Induktionstherapie beginnen, die dann immer platinhaltig ist, kann man sicherlich noch darüber unterhalten, was das bedeutet. Und dann kann man aber auch, durchaus gibt es Medikamente, die man auch über viele Monate weiterführen kann, als sogenannte Erhaltungstherapie. Mhm. Also es kommt immer darauf an, welches Medikament gebe ich in welcher Dosis. Mhm. Es gibt Chemotherapien, die kann man ohne weiteres, selbst bei sehr eingeschränkten Menschen oder hochbetagten Menschen über Monate und Jahre am Stück fortführen und es wird vertragen.
Die als Zytostatika sind, okay. Ganz kurz einwerfen, also Induktionstherapie, damit meint man ja sozusagen diese Starttherapie, mit der man sozusagen nach der Diagnose gleich durchstartet. Genau.
Die ersten Therapiezyklen, die dienen dazu, die für viele Patienten ja symptomatische Krankheit, irgendwie ist ja entdeckt worden, in der Regel beim Lungenkrebs bedingt durch Husten, Schmerzen, Atemnot, die wirksam zu bekämpfen. Und da werden in der Regel 2 Medikamente miteinander kombiniert. Mhm. Das eine davon ist Cisplatin oder Carboplatin und das zweite ist ein Kombinationspartner, ein Chemokombinationspartner. Und die werden zusammen verabreicht, entweder alles am Tag 1 und immer wiederholt in 21-tägigen Schritten, bis zu 4-mal hintereinander.
Okay.
Dann hat man beim Lungenkarzinom mit Chemotherapie alleine, das wissen wir so aus der Phase, als wir nur das hatten, in ungefähr 2/3 der Fälle eine deutliche Befindensbesserung. Mhm. Und ungefähr in so 30-40% sieht man tatsächlich, wenn man CT macht, dass die Tumormanifestationen, also Metastasen, Primärtumor, kleiner werden. Mhm. Das war immer so der Stand bis vor 20 Jahren. Und das konnte man mit Chemo alleine erreichen. Mhm. Und dann kann man diese Chemotherapie entweder fortführen, also das Platin bleibt dann weg, weil das weist Nebenwirkungen auf, die mit der Dauer schlimmer werden. Deswegen versucht man das auf ein Minimum von 4 bis maximal 6 Zyklen zu begrenzen. Aber den Kombinationspartner, je nachdem, worum es sich handelt, da gibt es verschiedenste, den kann man theoretisch auch weiterführen. Mhm. Das nennt sich dann Erhaltungstherapie. Mhm. Heute kombinieren wir meistens noch eine Immuntherapie dazu. Mhm. Das müssen wir wahrscheinlich extra
nochmal besprechen. Genau, sprechen wir gleich nochmal drüber. Genau. Mhm. Genau. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig für die viele Patienten zu wissen ist, ich glaube, dieser Zugang ja auch, ne? Weil das ist ja früher, hat man da einfach so Armbeuge reingestochen, aber ich glaube, das macht man heutzutage quasi gar nicht mehr, oder?
Also wir benutzen, Venen sind ja was individuell sehr unterschiedlich, leicht sichtbar, gut angelegtes. Für Patienten, von denen wir wissen, das wird jetzt auf Dauer eine Therapie oder eine Zeit sein, wo immer wieder ein venöser Zugang da sein muss und auch ein sehr sicherer venöser Zugang. Mhm. Eine Chemotherapie darf man nicht an einem sehr dünnen, irgendwie wackeligen Gefäß machen, vielleicht mit einem Zugang, mit dem man leicht hängen bleibt, sondern es muss einfach ein sicherer Zugang sein. Mhm. Dafür haben sich sogenannte Portsysteme bewährt. Also es sind so kleine Kammern, die hier unter der Haut implantiert werden, eingebaut werden. Und die man auch spüren kann.
Mhm. Also die, wo wenn man drüber fährt, das ist ein kleiner
so
Hubbel
eine
ist,
kleine Erhebung, genau.
Ja, okay.
Die Haut ist aber geschlossen, also ganz ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Man kann damit alles machen, man kann damit auch schwimmen gehen oder in die Sonne.
Okay.
Aber Sie können sie als Untersucher Tasten und dann nimmt man diese Portkammer, so ungefähr so groß, zwischen die Finger und natürlich unter steriler Vorbereitung und kann dann mit einer speziellen Nadel diese Port anstechen und hat dann automatisch einen Zugang in eine zentrale Vene.
Und von dem Port geht ja irgendwie so ein Schlauch runter, ne?
Der dann halt direkt so ein Schlauch in die sogenannte obere Hohlvene.
Die dann wirklich groß ist und wo dann wirklich das
Blut vermischt wird. Minute ein paar Liter Blut vorbei rauschen. Ja. Genau. Und dann hat man einen ganz sicheren, technisch sicheren und auch einfach für den Umgang damit sicheren Zugang, der leicht verfügbar ist. Und die meisten Patienten sind sehr, sehr froh, dass sie sowas haben, weil das viel Suchen spart und das früher doch häufig dann mit der Zeit vor allem sehr strapazierte Venensysteme den Armen einfach außen vor lässt.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal sagen, okay, jetzt haben wir die Chemotherapie ist schon quasi gestartet, aber vielleicht auch davor dann nochmal, was wird denn da für Untersuchungen generell, jetzt nochmal so ganz allgemein gesprochen, durchgeführt, was muss denn der Patient vielleicht auch für Vorbereitungen machen?
Also bei der Vorbereitung für eine Chemotherapie geht es eigentlich immer darum, nochmal, welche Chemotherapie ist genau geplant. Es gibt Chemomittel, da wissen wir zum Beispiel, abhängig von der Dosis können sie die Pumpfunktion des Herzens beeinträchtigen. Wenn wir sowas benutzen, dann wollen wir sicherstellen, dass der Patient nicht vorab vielleicht schon ein Herzproblem hat, ohne es zu wissen. Ja. Das gibt es ja durchaus. Deswegen gehört da unbedingt eine sogenannte Echokardiographie vorangestellt. Also da wird im Ultraschall einfach die Pumpfunktion der linken Herzkammer ganz genau analysiert. Und wenn wir sehen, das ist alles in Ordnung, dann wissen wir können eigentlich gefahrlos diese Art von Medikamenten verabreichen. Müssen natürlich während der Therapie dann wieder prüfen, ob das auch alles verträglich bleibt. So, diese Untersuchung ist nicht notwendig, wenn man andere Substanzen nimmt.
Ja? Ach so, okay.
Ja, ja. Bei Platinsubstanzen ist es sehr wichtig, dass die auch von der Niere gut ausgeschieden werden können. Es gibt immer zwei grundsätzliche Wege, wie ein Arzneimittel den Körper wieder verlässt. Entweder über die Nieren ausgeschieden oder aber über die Leber verstoffwechselt und über die Galle in den Darm ausgeschieden.
Ah, okay.
Dementsprechend ist es immer wichtig, für die einen Medikamente funktionieren die Nieren gut und für die anderen Medikamente ist der Galleabfluss frei und kann die Leber sozusagen ihre Entgiftungsfunktion
machen. Also man versucht es immer so zu kombinieren, dass sozusagen beide Wege genutzt werden, dass man nicht einen Weg überstrapaziert oder wie muss ich das verstehen?
Ich glaube, am besten ist es natürlich, wenn man einen Patienten vor sich hat, bei dem beides gut funktioniert.
Ja.
Aber manchmal haben wir eben zum Beispiel einen Patienten, der tumorbedingt oder auch so eine ganz schwer eingeschränkte Nierenfunktion hat. Dann kann man hergehen und kann versuchen, Medikamente zu wählen, die eher über den Leberweg verstoffwechselt werden. Umgekehrt haben wir manchmal Patienten, die tumorbedingt schon tatsächlich eine Gelbsucht entwickelt haben, weil der Galle Farbstoff nicht abfließen kann. Denen kann man doch helfen, indem man Medikamente hernimmt, die rein über die Niere ausgeschieden werden. Also das ist für Onkologen so ein Alltagsding, dass man sich vorher überlegt, wie funktioniert die Elimination? Wie kommen die Medikamente wieder raus? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn eine Chemotherapie kalkulierbar funktionieren soll, dass die vorab sichergestellt wird.
Und ich sag mal, als Betroffene kann man dann auch berichten, dass man immer ganz, ganz, ganz viel Salzwasser nachher kriegt, ne?
Genau, bei vielen, also insbesondere das, was über die Niere raus soll, setzt immer voraus, dass die Diurese läuft, also dass die Niere wirklich jede Stunde Urin produziert und dann da muten wir unseren Patienten zum Teil viel zu, kriegen viel Flüssigkeit, einfach um sicherzustellen, dass das ganze Ding immer am Laufen ist. Weil gerade das Platin, das ist dann aus dem Körper raus.
Ja.
Das ist auch übrigens ein ganz häufiges Missverständnis. Die Chemo bleibt nicht im Körper. Und der Körper muss auch nicht irgendwie Wochen später irgendwie entgiftet werden, sondern diese Medikamente sind in der Regel fast alle ganz schnell wieder raus aus dem Organismus, hinterlassen aber trotzdem durchaus langhaltige Nachwirkungen. Weil sie da in dem Moment, in dem sie ein paar Stunden im Organismus sind, einfach an den Zellen, die empfindlich darauf reagieren, wirklich einen nachhaltigen Block der Zellteilung hinterlassen. Und das kann man ganz gut nachvollziehen an den weißen Blutkörperchen. In dem Moment ist die Nachproduktion gestoppt. Aber bis das zum Tragen kommt, vergehen ein paar Tage, weil die Alten sind ja noch da, aber die Neuproduktion stockt und dann gehen die weißen Blutkörperchen runter und erholen sich wieder. Aber die Chemo, die ist zu dem Zeitpunkt, wo die unten sind, längst weg.
Genau, dann sind wir eigentlich nämlich wirklich schon genau beim richtigen Stichwort, nämlich Nebenwirkungen. Ne? Und ich glaube, dass eigentlich aus ärztlicher Sicht ist so eben dieses, dass die weißen Blutkörperchen, also unser Immunsystem so runtergehen, eigentlich das, was so am meisten Sorge macht. Aber viele Patienten machen sich ja unheimlich viele Sorgen um die Haare. Ne? Ja. Das halt ja Haarverlust und so weiter und so fort. Und das bringt jetzt ehrlich gesagt zu meiner ersten Frage dann, ist denn das immer bei jedem Zyklusstatiker so, dass die Haare ausgehen? Oder ist das?
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben gerade beim Lungenkarzinom gibt es Chemoprotokolle, auch platinbasierte Chemoprotokolle. Mhm. Da kann ich den Patienten guten Gewissens sagen, man wird ihnen das nicht ansehen. Mhm. Die Haare werden nicht beeinträchtigt sein. Mhm. Also ist tatsächlich, das ist natürlich alles Empirie.
Ja.
Das könnte man jetzt von jedem Chemotherapeutikum sich vorstellen, dass es Haarverlust macht.
Ja.
Aber nicht alle machen das. Mhm. Die Platinsubstanzen alleine zum Beispiel verursachen keinen Haarausfall.
Mhm.
Und es gibt andererseits Medikamente, also Chemomedikamente, da kann ich mit Sicherheit sagen, die Haare werden bei Ihnen alle ausgehen.
Mhm.
Gehen Sie schon vorher zum Friseur.
Mhm.
Und dann gibt es ganz viele, die sind so zwischendrin.
Mhm.
Da gibt es durchaus einen merkbaren Haarverlust, aber keinen kompletten Haarverlust.
Okay. Ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht so ein Punkt ist, wo Ärzte und Patienten manchmal so ein bisschen unterschiedlich unterwegs sind. Ich glaube, für Patienten ist das einfach diese ohne Haare sein, halt, dass man quasi wie mit so einem Schild rumläuft, Krebspatient, ja. Und aber für Ärzte ist ja eigentlich das viele andere Themen viel wichtiger, ja, wo es dann wirklich um die Gesundheit geht und um die Wiedererlangung auch der Kraft und so weiter und so fort, ja. Und ich glaube, dass ja eben vielleicht auch gehen wir dann auch noch mal auf diese Punkte ein, die weiteren Nebenwirkungen der Chemotherapie, die ja auch da teilweise eben das, was Sie gesagt haben, dieses sich, was dann sich auch erholt, die Blutbildung, die da ja so einen ordentlichen Schlag kriegen, die sich dann aber wieder erholt. Aber es gibt ja auch andere noch Nebenwirkungen, die da teilweise auch etwas länger noch bleiben, nicht wie.
Also ganz wichtig, wenn Sie längerfristige Nebenwirkungen, die wirklich auch relevant ist, auch in der Häufigkeit relevant ist, die Neuropathie.
Mhm.
Also Nerven, das im Grunde überschrieben Nervenschäden.
Mhm.
Viele Medikamente, auch die Platinabkömmlinge, verursachen dosisabhängig.
Ja.
Also je mehr man tatsächlich die Leute exponiert, Schädigungen des sogenannten axonalen Transports. Also Sie müssen sich vorstellen, Die längsten Nervenfasern in unserem Körper sind über einen Meter lang.
Mhm.
Also die Nervenfasern für die sensible Versorgung der Zehen, die haben ganz, ganz feine Elektronen, mikroskopisch feine Fortsätze.
Mhm.
Und die Nervenzellen sitzen im Rückenmark hier hinten. Das heißt, diese langen Nervenfasern müssen versorgt werden. Und es geht über einen ganz langsamen Versorgungsweg in diesen mikroskopisch kleinen Fasern. Und der wird durch bestimmte Chemotherapeutika gestört.
Ja.
Und dann geht es denen ganz da vorne schlecht.
Mhm.
Das ist nichts, was man am Anfang gleich sofort merkt, sondern es macht sich so schleichend mit einem Verlust der Sensibilität bemerkbar.
Mhm.
Und typischerweise eben Fingerspitzen und Zehenspitzen als erstes betroffen.
Mhm.
Und das ist eine ganze Reihe an Chemotherapeutika, die diese Nebenwirkung machen. Auf der einen Seite, also es ist häufig, und auf der anderen Seite ist es manchmal was, worauf Patienten gar nicht selber so achten, weil man es ja eigentlich gar nicht spürt.
Ja,
es ist selten, dass man,
dass da Missempfindungen
kommen, wie Ameisen laufen oder manchmal auch kribbeln, sondern es ist eben häufiger so ein Sensibilitätsverlust.
Mhm.
Und übrigens ganz ähnlich, wie das auch zum Beispiel bei anderen chronischen Erkrankungen, wie bei Diabetes, sich einstellen kann.
Mhm.
Und wir haben nun eben auch viele Patienten, die ein bisschen fortgeschritteneren Alters sind und vielleicht einen Diabetes schon haben, schon eine Neuropathie haben. Da geht es oft besonders schnell.
Okay.
Das heißt, das ist was, auf das auch der Behandler zu achten hat und jedes Mal wieder neu fragen muss. Gibt es da was Neues? Und die Patienten müssen diesbezüglich wirklich gut instruiert sein. Und wenn die Chemo neurotoxisch ist, also giftig für die Nerven, dann ist das ein ganz entscheidender Punkt aus meiner Beobachtung, der manchmal im Alltag übersehen wird, weil nicht jedes Mal dezidiert gefragt wird, weil nicht jedes Mal geschaut wird, wie stark ist es ausgeprägt. Und ganz schnell kann sich das dann von den Fingerspitzen bis so handschuhförmig oder strumpfförmig ausbreiten und kann unter Umständen die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.
Und helfen denn da gibt es auch manchmal so Kühlung oder Kühlhandschuhe, Kühlpads, hilft das tatsächlich? Oder?
Ja, also die Idee ist, mit diesen Kühlpads oder der Herunterkühlung von Händen und Füßen zu verhindern, dass die Medikamente diese in hoher Konzentration dort ankommen. Also Kühlung macht vermindert Durchblutung, da kommt nicht so viel Wirkstoff an. Das kann diese Neuropathie tatsächlich reduzieren. Muss man allerdings aufpassen. Kühlung bedeutet immer, egal ob ich die Kopfhaut kühle, damit die Haare nicht ausgehen, oder die Hände und Füße kühle, damit dort keine Neuropathie entsteht. Es gibt Krankheiten, da wollen wir eigentlich keine Körperpartie aussparen. Mhm. So, wir möchten am liebsten den ganzen Körper wirklich behandeln. Mhm. Bei den Lymphomen ist eigentlich das schon sehr im Vordergrund. Mhm. Das ist das eine. Und auf das andere ist, es gibt Substanzen wie das Oxaliplatin, das ist wieder ein anderer Platinabkömmling, den wir häufig bei Darmtumoren verwenden. Die können passagier, das ist kein Dauerproblem, aber passagier um die Zeit der Therapie rum, einen extremen Kälteschmerz verursachen. Da sage ich den Leuten immer, wir beginnen bei Ihnen eine Therapie.
Ja.
Mit Oxaliplatin bringen Sie sich ein paar dünne Handschuhe mit.
Ja.
Es ist Winter, Ihnen wird der Griff an die kalte Türklinke 2-3 Tage lang wehtun.
Oh, okay.
Und bei denen darf man keine Kühlung machen. Mhm. Alles schon erlebt, dass jemand wohlmeinend das da empfohlen hat, aber da ist es zum Beispiel keine gute Idee. Das heißt also, jede Idee der Nebenwirkungsverminderung oder Vorbeugung muss auch wieder gut überlegt sein.
Sollte auf jeden Fall besprochen werden dann mit dem Arzt. Ne? Also nicht spontan selber da irgendwas mitbringen und so weiter.
Ja, genau.
Okay, ich glaube, das ist echt immer wichtig. Ja. Mal eine ganz wichtige, kurzfristige Nebenwirkung, über die wir jetzt gerade gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Übelkeit. Mhm. Steht das heutzutage immer noch so im Vordergrund oder gibt es da inzwischen wirklich gute Gegenmaßnahmen, Medikamente?
Mhm. Historisch gesehen ist die Entwicklung der Zytostatika, der Chemotherapeutika, der Entwicklung guter Mittel gegen Übelkeit vorausgegangen. Das können mir mittlerweile pensionierte Kollegen, die aus den 70er, 80er Jahren berichten, die haben wirklich eine Phase miterlebt und auch die Patienten, die damals behandelt wurden, als Chemotherapie wirklich schlecht verträglich war, als Übelkeit und Erbrechen an der Tagesordnung waren.
Mhm.
Das hat sich Gott sei Dank komplett geändert. Also wir haben, ich würde sagen, ohne Übertreibung, 90% der Patienten haben mit einer wiederum auf die individuell verabreichte Chemotherapie zugeschnittenen, sogenannte antiemetischen Therapie, also einer übelkeitsvermeidenden Therapie, eigentlich keine Übelkeit mehr, insbesondere keine höhergradige Übelkeit, also keine, die sich anfühlt, als ob man erbrechen müsste oder sogar erbrechen muss.
Mhm.
Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut.
Muss man leider sagen, dass in den Medien das immer noch so dargestellt wird.
Ne?
Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich da irgendwie so einen Film gucke und denke, jetzt tun sie das wieder so darstellen. Ja?
Ist so, das Thema ist ganz wichtig, vorab zu besprechen, weil wenn viele menschlichen Gefühlsempfindungen und letztlich ist Übelkeit ja immer auch ein, wie Schmerz oder wie Emotion, etwas, was auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen wird.
Mhm.
Da kommt auch immer eine Bewertung dazu, bewusst oder unbewusst.
Mhm.
Und wir wissen gut, dass insbesondere sehr aufgeregte Patienten, sehr, sehr angstvolle Patienten, die also sehr aufgekratzt in so eine Therapie reingehen, ein viel höheres Übelkeitsrisiko haben als Menschen, die das nicht erwarten.
Mhm.
Also Übelkeit kann auch wie eine selbsterfüllende Prophezeiung
auftreten.
Wir haben heute, und da ist die Literatur wirklich durchschlägig gut, für jedes Chemoprotokoll immer eine Einschätzung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Übelkeit auslöst.
Mhm.
Und dementsprechend sind dann die Regime, die Arzneimittelprotokolle, die wir immer vorab verabreichen, um diese Übelkeit zu verhindern. Also in aller Regel ist es heute tatsächlich kein Thema mehr, das einen beschäftigt.
Und dann hatten wir auch gesprochen über sozusagen das Immunsystem, das dann so runtergefahren wird.
Mhm.
Und das ist ja teilweise schon, geht ja wirklich richtig runter. Ne? Das ist nicht so ein bisschen, sondern es geht ja richtig runter. Was sind denn dafür Dinge, die zu beachten sind oder an Gegenmaßnahmen möglich?
Also da ist auch wieder ganz wichtig, ich glaube, zu erklären, wir haben ja manchmal Krebserkrankungen der weißen Blutkörperchen an sich. Also Leukämien, Lymphome.
Mhm.
Sprich, die Medikamente, die wir da einsetzen, ist eigentlich leicht verständlich, die sind so gewählt, dass gerade diese Zellen, also die weißen Blutkörperchen, an sich besonders empfindlich reagieren.
Da muss man natürlich auch dazu sagen, das sind ja in dem Fall die Bösen. Ne?
Sind in dem Fall die Bösen,
ja, genau.
Aber die haben sich ja aus normalen Zellen entwickelt.
Das
heißt, wenn ich eine sehr lymphotoxische Therapie verabreiche, also eine, die wirklich ganz, ganz gezielt die Lymphozyten, also die bösartig entarteten Lymphozyten, in den Fokus nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich ausgeprägte Effekte entstehen, viel höher, als wenn ich zum Beispiel einen Lungenkrebs behandle, wo diese Nebenwirkung auf die Blutbildung so in Kauf genommen wird, aber viel, viel weniger ausgeprägt ist.
Mhm.
Also für die meisten Patienten mit soliden Tumoren, Brustkrebs, Lungenkrebs und so weiter, sind diese Effekte auf die Blutbildung nie so ausgeprägt wie für die meisten Patienten mit Lymphomen oder Leukämien.
Mhm.
Also der Unterschied ist ganz wichtig zu verstehen. Und dann betrifft diese passagiere Nebenwirkung auch nicht immer automatisch das gesamte Immungedächtnis. Also viele Menschen denken, nach der Therapie ist alles gelöscht und ist wieder auf Null gesetzt. Das trifft wirklich nur auf die hämatologischen Transplantpatienten zu.
Okay.
Hochdosis-Chemo, Autologe oder allogener Transplantation.
Also wo dann Stammzelltransplantation
gemacht wird. Genau, da muss wirklich hinterher nochmal neu trainiert werden. Da wird das Impfprogramm sogar aussehen wie bei einem Baby. Bei Patienten mit soliden Tumoren ist das nicht der Fall. Da kann man sich vorstellen, im schlimmsten Fall ist es mal, wenn Sie sich das Immunsystem vorstellen wie Schachfiguren, dass die Bauern ausgedünnt sind ein paar Tage.
Ach so, okay.
Und dann kommen die wieder. Aber die spezialisierten Figuren, also die ganzen speziellen Immunfunktionen, die gehen, nehmen da nicht so stark Schaden.
Ah ja, okay. Und gibt es Medikamente, die dann dem Immunsystem helfen, dann schnell wieder auf Trab zu kommen? Oder?
Ja, also gerade wenn ich bei dem Bild bleiben darf, ich finde das immer ganz instruktiv. Also zumindest für die, die wissen, wie Schach funktioniert. Die Bauern sind sozusagen die sogenannten neutrophilen Granulozyten. Das ist die häufigste Unterart in weißen Blutkörperchen. Die haben ganz kurze Halbwertszeit, kurze Lebensdauer. Das heißt, die sind schnell weg, sind aber auch schnell wieder da. Und deren Regeneration lässt sich unterstützen oder stimulieren mit im Grunde mit Wachstumsfaktoren, die man unter die Haut spritzt und die bei bestimmten Chemotherapien dazugegeben werden, um die Phase ohne Bauern, also die Phase mit wirklich einem Immundefekt zu verkürzen.
Okay.
Und das funktioniert auch ganz gut, wird routinemäßig auch bei vielen soliden Tumorerkrankungen angewendet. Zum Beispiel beim Brustkrebs spielt es eine große Rolle in der Therapie. Beim Lungenkrebs zum Teil hängt ein bisschen davon ab, auch wie ausgeprägt der Nebeneffekt ist. Und dadurch erreicht man dann, dass diese Zellen schneller regenerieren und die Therapie zeitgerecht durchgeführt werden kann.
Wenn man jetzt mal das Gesamtbild von der Chemotherapie anguckt, dann ist es eigentlich sozusagen, wenn ich jetzt das zusammenfassen würde, was Sie gesagt haben, dass die Chemotherapie an sich ja wirklich schon sehr alt ist. Ne? Aber ich glaube, was jetzt wirklich neu hinzugekommen sind, halt so ganz viele Nebenwirkung-Management-Methoden, die ja wirklich das, was früher so ein bisschen auch dieses Horrorbild war, inzwischen wirklich komplett abmildern. Ne?
Genau, wir haben wirklich gelernt, auf die Lebensqualität der Patienten besser Acht zu geben und haben dafür auch einfach mehr Werkzeuge zur Verfügung, bessere Medikamente, sodass eine Chemotherapie heute einfach nicht automatisch bedeutet, dass man sich irgendwie schlecht fühlt oder dass die Lebensqualität leidet. Und was ich an der Stelle, finde ich, auch immer noch dazu sagen muss, ist, es kommt dann nochmal sehr auf die Situation an, in der ein Mensch ist. Also beispielsweise, wenn wir eine Krankheit in einem Stadium vor uns haben, von der wir wissen, die lässt sich heilen mit einer Chemotherapie, dann wird man viel eher geneigt sein, einem Patienten auch mal eine Durchhalteparole auszusprechen.
Ja, ja, ja.
Das wird jetzt hart, aber diese 3 Monate, die lohnen sich. Also ganz häufig bei Brustkrebspatientinnen, die sind operiert, bestrahlt. Es geht darum, die Heilungschance zu erhöhen, zu maximieren. Da sagt man schon mal, jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Die Haare werden ausgehen, die werden aber hinterher auch wieder schön wachsen. Und wir nehmen diese Nebenwirkung in Kauf, weil wir der Meinung sind, dann sind sie durch, dann beginnt die Nachsorge und dann geht es auch wieder weiter. In einer Situation, in der wir wissen, die Chemotherapie, die soll Symptome lindern oder soll das Leben mit einer Erkrankung verlängern, sollte man keine Durchhalteparolen ausgeben, sondern da gilt's.
Und die Therapie auch entsprechend machen, ne?
Genau. Ja, genau. Ja. Und da gilt es auch dann abzufragen, was ist für Sie Lebensqualität? Und wenn mir ein Patient sagt, wenn ich meine Violine nicht mehr spielen kann, ist es für mich eine Katastrophe, dann versuche ich natürlich unbedingt, eine Chemo zu schneidern, die nicht Neurotoxizität macht, die nicht das Gefühl in den Fingerspitzen verändert. Oder wenn ich einen Patienten habe, der sagt, wenn ich bei mir im Dorf rumlaufe und die Leute sehen mich ohne Haare, dann das kann ich auf keinen Fall ertragen, dann gibt es durchaus immer Möglichkeiten zu versuchen, diese Nebenwirkung zu vermeiden. Und das muss man offen besprechen, welche Abstriche an vielleicht Wirkeffizienz wollen wir da eingehen, mit dem Ziel, die Lebensqualität so lang und so gut wie möglich zu erhalten. Also ganz wichtig ist, vorab festzustellen, wofür ist diese Chemotherapie da und was wollen wir damit erreichen.
Vielen Dank, Herr Professor Kopp, für diese Übersicht zu der Chemotherapie. Jetzt wollen wir dann gleich als nächstes dann nochmal die Immuntherapie angucken und dann eben auch gleich ein bisschen Unterschiede, was ist gleich, was ist unterschiedlich und vor allen Dingen, wie ist es, wenn man sie zusammen einsetzt.
Ja.
Vielen Dank.